Und damit hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe mit mir, Fabian Di Florio. Und mit von der Partie ist der liebe Nickels. Guten Abend, mein Lieber.
Grüß dich und Grüße raus an die Community.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich schon seit Tagen und Wochen auf diese Folge, denn ich fühle mich immer beim Draft, oder wenn es um den Draft geht, es ist immer so ein Highlight für mich. Ich fühle mich dann immer wie eine 80-jährige Oma, die zum Bingo spielen geht. Und ja, es ist einfach, da passiert was, da passieren unvorhersehbare Dinge. Und deshalb freue ich mich schon richtig auf den Draft und freue mich auch mit dir intensiv das Thema heute zu beleuchten. Denn das Schöne daran ist, dass wir noch 4 Wochen bis zum Draft haben. Und wir sind an einem Zeitpunkt, wo wir noch Zeit haben, dieses ganze Programm, diesen ganzen Draft erst einmal global zu beleuchten. Und ich möchte kurz einen Überblick geben, was wir so die nächsten Tage und Wochen vorhaben. Beginnen werden wir heute mit den allgemeinen Informationen zum Draft. Also was ist der Draft? Wie läuft der Draft ab? Welche essentiellen Informationen müsst ihr rund um den Draft wissen? Und das Schöne dabei ist, dass ihr ja nicht das riesige Fachwissen über Football und die NFL haben müsst, sondern wir versuchen da auch den Football-Newbie abzuholen und ja mit Beispielen zu arbeiten und den Draft voll rund um Sorgungspaket zu erklären. In den nächsten Folgen werden wir sukzessive die einzelnen Positionsgruppen auch analysieren. Also wir werden die Top-Prospects der einzelnen Positionen herausarbeiten, euch vorstellen, wie sie aus unserer Meinung einzukategorieren sind. Das alles mündet dann in einem Mock-Draft, also einen von uns prognostizierten und erwarteten Draft. Jeder von uns wird die erste Runde des Draftes, also Pick 1 bis 32 quasi, vorhersagen. Nicht nur das, sondern zudem wird es auch einen gesamten Mock-Draft geben, à la Patriots-Picks. Da werden wir dann durch die einzelnen Runden noch gehen und einfach mal ja, eine Draft-Taktik, eine Optionen schaffen, wie die Patriots im Draft picken könnten. Und bevor wir aber mit diesem riesigen runden Themenblock beginnen, möchte ich noch auf ein Tauschgeschäft vom gestrigen Tag eingehen, denn es gab einen Trade. Devante Parker von den Miami Dolphins ist jetzt ein Patriot. Kurz zu den Eckdaten: Die Patriots bekommen Parker und einen 5-Runden-Pick in diesem Jahr, der Pick 158. Und im Gegenzug erhalten die Dolphins den 3-Runden-Pick. Allerdings erst in 2023. Parker wird den Salary Cap dieses Jahr mit rund 6 Millionen belasten. Im nächsten Jahr sind es sogar 6,5 Millionen. Wobei ich gelesen habe, Justin Ramos hat es getweetet, man könnte auch mit einer Restrukturierung seines Vertrages arbeiten und könnte dadurch nochmal bis zu 2,3 Millionen Dollar sparen. Er selber wurde 2015 von den Dolphins an Stelle 14 gedraftet, in der ersten Runde quasi. Ja, lieber Nickels, was ist deine Meinung zu diesem Trade?
Ich finde den Trade-Value sehr gut. Ne? Also wir geben quasi einen Third-Rounder für nächstes Jahr ab und das war alles. Im Gegenzug erhalten wir einen Fifth-Rounder und einen Receiver, der bewiesen hat, dass er über 1.000 Yards fangen kann. Er hat nämlich 2019 sein, ja, ich sag mal, Breakout-Year gehabt. Ziemlich spät, aber er hatte es. Und wer schon mal 1.200 Yards gefangen hat, kann das auch ruhig nochmal machen. 9 Touchdowns hatte er 2019. Und ja, er erweitert quasi unseren Wide Receiver Corps. Wir haben da jetzt Devante Parker, wir haben Kendrick Bourne, Nelson Agholor, Jacoby Myers, N'Keal Harry ist rein theoretisch auch noch da. Wir haben Receiving Backs mit Ty Montgomery und James White und noch 2 Tight Ends mit Jonnu Smith und Hunter Henry. Also wir sind eigentlich jetzt im Receiving Game gut aufgestellt und Devante Parker hatte scheinbar in Miami keinen Platz mehr. Sie haben sich Tyreek Hill geholt. Sie haben sich letztes Jahr Jalen Waddle gedraftet, passt natürlich auch zum heutigen Thema. Sie haben sich von den Cowboys Cedric Wilson geholt und ja, Devante Parker war dann als vermutlicher Benchplayer bei den Dolphins wohl zu teuer. Für uns 6 Millionen finde ich eigentlich echt gut für einen guten Receiver.
Ja, gerade wenn man auch im Hinblick zu Agholor sieht, ne, mit 14 Millionen.
Ja, von Agholor muss dieses Jahr auf jeden Fall eine Steigerung kommen. Und ob Agholor die Nummer 1 sein wird oder ob es dann vielleicht doch Devante Parker wird, das entscheiden die Jungs selbst mit ihren Leistungen. Da muss man einfach abwarten. Was mir jetzt noch einfällt, beziehungsweise woran ich sofort gedacht habe, ist, dadurch, dass wir jetzt den Fifth-Round-Pick noch bekommen haben und auch den vor 2 Wochen von den Tampa Bay Buccaneers für Shaq Mason, werden wir in unserer Draft-Strategy auch ein bisschen flexibler. Also wir haben nämlich vor den beiden Trades zwischen Pick 127 und Pick 200 73 Picks gehabt, wo wir selbst nicht an der Reihe gewesen wären. Und so sind wir jetzt ein bisschen flexibler geworden.
Ja, man hat ein bisschen Tiefe bekommen auf jeden Fall, ja.
Genau. Wir haben ein bisschen Tiefe bekommen. Wir werden auch Compensatory Picks bekommen, gerade wegen JC Jackson und eventuell auch wegen Dont'a Hightower. Vielleicht auch wegen Kyle Van Noy. Vielleicht ein Fourth Round Compensatory Pick. Also ich bin da wirklich sehr positiv angetan von diesem Trade.
Ja, also ich finde den Trade okay, bin da immer so ein bisschen vorsichtig, möchte jetzt auch nicht eine überschwängliche Euphorie ausbrechen. Er ist ein Spieler, der, oder was mir immer gefällt, das hatte ich mit Frank auch schon ganz oft das Thema, es ist immer ein Vorteil, jemanden zu bekommen, der schon NFL-Luft geschnuppert hat. Du kannst jetzt nämlich in Draft irgendwie, die Wide-Receiver-Draft-Klasse ist tief, das komme ich später nochmal zu. Du kannst natürlich jemanden draften, so wie einen Keel Harry, und das ist ein absoluter Reach. Ja. Und das ist bei Devante Parker nicht. Er hat NFL-Luft geschnuppert. Die einzige Sorge, die ich so ein Stück weit habe, ist, dass er halt eben gesund bleibt. Er hat letztes Jahr auch nur 10 Spiele gemacht. 500 Yards, 2 Touchdowns, ist jetzt für eine Nummer 1 an sich etwas dürftig, also er muss auch liefern, aber du hast die ganzen Namen aufgezählt. Unsere Offense ist auf jeden Fall um eine gute Option erweitert worden. Das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Und wenn man mal so einen Blick in die Vergangenheit schwelgt mit Edelman, Amendola, Hogan, White, Gronk, Patterson, Cooks, das sind auch so ähnlich gelagerte Namen. Also keine super Nummer 1 Elite Wide Receiver wie Devante Adams zum Beispiel. Aber du hast halt unheimlich viele Optionen. Gerade mit diesen Receiving Backs, die du angesprochen hast, sind Möglichkeiten, das Kurzpassspiel auch zu integrieren. Und die Defense muss sich auf diese Spieler erstmal einstellen. Und da haben wir noch lange noch nicht über das Running Game gesprochen, was uns letztes Jahr so stark gemacht hat. Also im Grunde genommen, ich finde das okay, auch aufgrund oder im Hinblick auf den Trade Value, finde ich das echt ein guter Trade aus meiner Sicht.
Du hast gerade auch das Verletzungsrisiko oder die Verletzungshistorie angesprochen, aber die hast du bei jedem Spieler. Und es gibt bestimmt genug Leute, die sich ein OBJ-Signing wünschen würden. Ich gehöre auch dazu, ich bin großer Fan von OBJ, beziehungsweise ein großer Befürworter einer Verpflichtung von OBJ. Aber der Junge ist auch gerade verletzt, hat sich im Super Bowl einen Kreuzbandriss zugezogen und es war nicht seine erste Verletzung. Also das hast du bei jedem Spieler eigentlich, diese Gefahr. Von daher ist es für mich jetzt nicht das Argument Nummer 1 für eine Verpflichtung. Klar, wenn du einen Spieler hast, der komplett immer nur verletzt ist, dann holst du ihn erst gar nicht. Aber Parker hat letztes Jahr 6 Spiele, 7 Spiele verpasst. Also ja, da gibt's mit Sicherheit Spieler, die verletzungsanfälliger sind.
Ja, absolut. Ich glaube, mit den Worten kann man es auch abschließen. Ich würde jetzt mal den großen Themenkomplex des Draftes aufmachen und grundsätzlich erstmal die Frage klären, was ist der Draft? Der Draft dient dazu, sage ich mal, eine gewisse Chancengleichheit herzustellen in der NFL. Es ist nämlich nicht so wie in der Fußball-Bundesliga, dass da die Teams unterschiedliche Sponsoren und Eigentümer haben, die das Geld mitbringen, sondern es ist so, dass das schwächste Team der Vorsaison mit dem schlechtesten Rekord in der Regel als allererstes Team picken darf und wiederum der Super Bowl-Sieger als letztes anstelle 32 picken darf. Es gibt 32 Teams und der Super Bowl-Sieger als 32. Demnach könnte man erstmal die These aufstellen, dass die schwächsten Teams aus der Vorsaison demnach die größten Chancen auf die vermutlich besten Spieler aus dem College haben. Grundsätzlich läuft der Draft über 7 Runden ab. 7 mal 32 ergibt dann in der Summe 224 Picks. Und dazu kommen dann noch die 38 Compensatory Picks, weshalb wir in diesem Jahr auf 262 Picks kommen. Was genau Compensatory Picks sind, wurde bereits in Folge 8 besprochen. Wenn da noch Fragen offen sind, einfach nochmal die Folge 80 anhören und dann ist man da auch up to date. Das Besondere an dem Draft, wo einfach nochmal so richtig viel Dynamik reinkommen kann, ist der Fakt, dass die Picks auch von Team zu Team getradet werden können. Also wenn ich im letztes Jahr ein gutes Team war, und ich dementsprechend relativ spät in der ersten Runde starte, ich möchte aber, habe vielleicht ein Talent, was viel, viel früher vom Board gehen könnte, dann habe ich die Möglichkeit, meine restlichen Picks zusammenzusammeln, auch Spieler zu integrieren in diesen Trade und könnte halt für diesen besser belegten Pick dann halt eben auch traden. Das ist so ein Stück weit die Besonderheit. Und wie kommen letztendlich oder wie kommen diese ganzen Teams zu diesem Draftboard oder zu dieser Klassifizierung von guten und schlechten Spielern? Vor dem Draft gibt es immer dieses alljährliche Scouting-Combine in Indianapolis und zu diesem Scouting-Combine sind die besten Talente eingeladen und werden in verschiedenen Disziplinen oder können in verschiedenen Disziplinen ihr Können zeigen. Da ist zum Beispiel normal Benchpress, also Bankdrücken, 40-Yard-Dash, also 40-Yard-Sprint, wie hoch, wie weit die Spieler springen können. Das sind so klassische Disziplinen, wo sich die einzelnen Talente gegeneinander messen. Und da kann man schon mal so ein grobes Ranking oder so ein grobes Einkategorisieren der Spieler tätigen. Dazu gibt es noch die Pro Days, die von den Colleges akquiriert werden. Das heißt, das sind sozusagen so eine Trainingstage, also so ein Probetraining, wo die Verantwortlichen der NFL-Franchises eingeladen werden und ja, wo so eine Art Schaulaufen stattfindet, also nochmal so ein paar Plays gezeigt werden, wo die einzelnen Talente am besten sind, um da sich nochmal einfach zu zeigen. Ja, gehen wir nochmal zur Reihenfolge, mein Lieber.
Ja, und bevor wir zum nächsten Thema kommen, habe ich mir letztens überlegt, wie kam es eigentlich zum Draft? Wer kam auf die Idee, wer hat dieses System eigentlich ins Leben gerufen? Und habe mal Google bemüht. Und bei Google habe ich gefunden, dass in den 30er Jahren die Bears, die Packers, die Giants und die Redskins so dominant waren, dass dem damaligen Eagles-Besitzer Bert Bell der Kragen platzte und er ein Eigentümertreffen aller Franchise-Owner bzw. Eigentümer ins Leben gerufen hat. Und ja, bei diesem Treffen kam dann quasi das Draft-System dabei raus und ja, das hält bis heute.
Eine Frage habe ich noch offen, Nickels. Was passiert, wenn die Teams zum Beispiel den gleichen Rekord haben? Was würde dann geschehen? Wer dürfte als erstes picken, mein Lieber?
Dann darf das Team zuerst picken, welches die bessere Bilanz innerhalb der eigenen Division bzw. Conference hat. Sollte dies auch gleich sein, dann entscheidet der Strength of Schedule. Das heißt, wenn du als, ich sage zwar Patriots, einen stärkeren Spielplan hattest, also stärkere Gegner, aber den gleichen Rekord hast wie zum Beispiel die Chargers, dann darfst du vor den Chargers picken.
Ganz genau. Es ist so, es ist nicht wie bei der Fußball-Bundesliga, dass man 17 Mal gegen den gleichen Gegner spielt, sondern der Spielplan, das können wir gerne auch nochmal in der Offseason jetzt nochmal analysieren, der bildet sich immer unterschiedlich. Man spielt immer zweimal auf jeden Fall gegen die Teams aus der eigenen Division und es gibt dann noch weitere Spiele aus anderen Conferences etc. Und je nachdem, wie stark dieser Schedule war, ja, würde dann halt eben sozusagen ein Vorteil im Draft entstehen bei einem Gleichstand. Sei mal so lieb und lass uns wissen, wie läuft der Draft ab? Also wie beginnt der? Wie viel Zeit haben die Teams? Wie läuft das mit dieser ganzen Reihenfolge nochmal ab?
Ja, komme ich erstmal zum Ablauf. Und zwar jeder halbwegs interessierte Draft-Zuschauer kennt's. Zu Beginn kommt Roger Goodell auf die Bühne, begrüßt die Zuschauer vor dem Fernseher, in der Halle, im Stadion, wo auch immer der Draft stattfindet und eröffnet den Draft. Die ersten 10 Minuten laufen und apropos 10 Minuten, jedes Team in der ersten Runde hat 10 Minuten Zeit, um sich den Spieler auszuwählen. In der zweiten Runde sind es dann nur noch 7 Minuten und in Runde 3 bis 6 5 Minuten. Und in der letzten Runde haben die Teams dann noch 4 Minuten Zeit. Das Board wird kleiner, deswegen haben sie auch weniger Zeit dementsprechend.
Da würde ich gleich mal eine Zwischenfrage einstreuen. Was passiert, wenn ich diese 10 Minuten oder respektive 7, 5, 4 Minuten, wie auch immer, sagen wir mal erste Runde, 10 Minuten sind um, ich habe meinen Pick nicht abgegeben. Verfällt mein Pick oder was ist dann?
Nein, dann kommt das nächste Team an. Ich hatte eben so das Beispiel mit Patriots und Chargers. Angenommen, die Chargers wären nach den Patriots. Die Patriots nehmen keinen Spieler bzw. vermasseln quasi die 10 Minuten, dann sind die Chargers dran. Die Patriots können aber immer noch picken. Nehmen wir jetzt mal an, die Chargers sind on the clock. Sie picken einen Spieler. Danach können die Patriots aber wieder picken. Also der Pick verfällt nicht, er wird einfach nur verschoben im Endeffekt.
Okay. Wo oder wie kann ein Spieler oder woher weiß er, wie läuft das ab, dass ein Spieler jetzt nun Bescheid weiß, dass er gepickt worden ist?
Der Spieler wird in der Regel, beziehungsweise eigentlich immer, ich kenne es gar nicht anders, von dem Owner der Franchise oder von einem Vertreter aus dem Management angerufen. Da gibt es ganz viele Videos bei YouTube. Einfach mal gucken, zum Beispiel nach Mac Jones. Man gibt einen Mac Jones Phone Call Draft und man findet sofort, wie er damals von Robert Kraft angerufen wurde, das Telefon weitergereicht wurde an Bill Belichick. Beide begrüßen ihn quasi als neuen Spieler der Patriots. Und ja, meistens ist die Freude riesig. Das macht wirklich Spaß, diese Videos anzugucken. Nicht nur aus Patriots-Sicht, sondern generell, weil es ist wirklich eine super Sache, diese Videos zu sehen.
Okay, mein Lieber, kommen wir ganz kurz mal zu den Gehältern der Rookie-Verträge. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was verdient ein Rookie? Grundsätzlich ist zu sagen, dass je höher ich gedraftet werde, also jetzt mal ausgenommen der Pick 1 in Runde 1, der bekommt auch das höchste Gehalt von allen Rookie-Spielern. Da gibt es eine vorgeschriebene Gehaltsskala. Nur mal so als Beispiel, im letzten Draft 2021 war das Gehalt oder ja über dieses Gehalt über 4 Jahre quasi von Quarterback Trevor Lawrence, der erste Pick von den Jacksonville Jaguars, mit einem Gesamtgehalt von 36,7 Millionen US-Dollar. Mac Jones hingegen hat 15,5 Millionen Dollar nur noch als Gesamtpaket vertraglich zugesichert bekommen. Und wenn man jetzt den letzten Erstrunden-Pick von Tampa Bay, den Linebacker Joe Tyron, sich mal anschaut, ist sein Gesamtgehalt über die 4 Jahre nur noch 11,1 Millionen. Und so ja, fällt das sukzessive von Runde zu Runde, von Pick zu Pick immer ab. Das ist vorher festgelegt sozusagen. Und ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat. Jetzt in diesen Pro Days war es, glaube ich. Es war gar nicht mehr beim Combine, es war beim Pro Days. David Ojabo, auch ein Linebacker, der hat sich verletzt. Der wurde prognostiziert so um Pick 10, sage ich mal, dass er da gepickt wird im Draft. Und der ist natürlich jetzt durch seine Verletzung meilenweit von der ersten Runde entfernt. Und da gingen ihm einfach mal mehrere 10 Millionen Dollar flöten. Und das ist natürlich ganz bitter. Spieler, die nicht gedraftet werden, da haben wir ja auch so eine kleine Spezialität, die heißen Undrafted Free Agents, kurz UFAs, und können nach dem Draft selbst in die Gehaltsverhandlungen mit den Teams gehen. Also ich kann nach dem Draft, die nicht gedraftet werden, kann ich mir, sage ich mal, erstmal viele Spieler noch in den Kader holen, bis irgendwann dieser 53-Mann-Grenze gilt und dann muss ich mich entscheiden, welche Spieler möchte ich behalten, welche nicht. Wie sieht's aus mit der 50-Option? Das ist ja auch immer so ein Wort, was jetzt auch gerade immer so im Mai dann, wo die Teams sich entscheiden müssen, was ist die 50-Option, mein Lieber?
Ja, richtig. Die 50-Option, die gibt den NFL-Teams die Möglichkeit, ihr First-Round-Talent für ein weiteres Jahr nach dem Rookie-Contract zu binden. Das Gehalt des Spielers wird zwar deutlich höher im Vergleich zum Rookie-Contract, aber im Vergleich zu einer Vertragsverlängerung oder zu diesem berühmt-berüchtigten Franchise-Tag ist es natürlich doch eher ein Klacks, also jetzt nicht wirklich so viel. Viele Teams traden deshalb extra nochmal aus der zweiten Runde hoch, um sich einen begabten Spieler in der Runde einzusichern, einfach um die Option zu haben für die 50-Year-Option. Ich habe mir gerade mal rausgeschrieben, 2018 haben das die Baltimore Ravens zum Beispiel mit Lamar Jackson gemacht, sind hochgetradet von Runde 2 auf Pick 32 in Runde 1 und haben sich dementsprechend halt Lamar geholt und können ihn halt mit der 50-Year-Option ausstatten. Das macht das ganze Team ein bisschen flexibler im Umgang mit dem Cap, mit dem Geld, weil statt bei Quarterbacks ist es ja sehr hoch, statt wahrscheinlich über 30 Millionen oder an die 40 Millionen, spielt er halt für, ja, wahrscheinlich nicht mal die Hälfte. Und dementsprechend kann man das Team an anderen Stellen natürlich dann qualitativ aufwerten. Ja, bei uns müssen wir uns entscheiden, ob wir einen Keel Harry halten mit der 50-Option. Also meine Prognose ist ganz klar nein. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Nein, absolut nein. Ja, ist ein Reach jetzt auch mit der Verpflichtung von Devante Parker. Und du weißt ja nicht, ob wir im Draft vielleicht nicht doch auch noch einen Wide Receiver holen. Also ist jetzt nicht ausgeschlossen. Wird vielleicht nicht sehr früh sein, aber ja, vielleicht holt man noch mal einen in der dritten, vierten Runde. Ich glaube, seine Tage sind gezählt. Ja, also man wird sehen, das Trainingscamp, da bekommt er vielleicht noch mal eine Chance. Vielleicht wird er auch irgendwann im Draft mit einem Trade irgendwie noch mit involviert für einen anderen Pick. Man weiß es nicht, aber ich glaube, er hat keine Chance.
Ja, bin ich völlig bei dir. Wir haben mindestens 4 Receiver, die besser sind. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, dass man Harry vielleicht zu einer Art Tight End umfunktioniert. Er ist groß, er ist stabil gebaut, das könnte ich mir vorstellen.
Stimmt, er hat auch gegen die Bills letzte Saison so ein Stück weit auch ein bisschen geblockt, ne? Im Laufspiel noch mit dazu quasi. Er stand auf Wide Receiver, aber trotzdem mit geblockt, das stimmt.
Genau, genau. Und apropos blocken, ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht dann doch hier und da mal so ein bisschen Fullback-Arbeit macht, vielleicht auch zusammen mit Jonnu Smith. Das kann ich mir vorstellen. Aber im Receiving Game sehe ich in Keel Harry nicht wirklich und vor allem nicht mit der 50-Option. Dafür wäre dann zu teuer. Andere Teams wie die Cardinals oder die 49ers, da lohnt sich das. Ich habe mir nochmal ein paar Namen rausgeschrieben. Kyler Murray, Nick Bosa, Devin White, Devin Bush. Das sind alles Spieler. Da zieht man die 50-Option, weil die danach dann noch teurer werden. Sie können frei verhandeln und ja, NFL ist dann doch irgendwo auch ein Penisvergleich. Jeder will am meisten Geld verdienen. Und mit der 50-Option kann das Team wenigstens noch mal ein Jahr überbrücken mit relativ geringem Gehalt.
Alright, kommen wir jetzt mal zu den Draft Facts für 2022. Wann wird es jetzt in diesem Jahr so richtig ernst? Ernst wird es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 28. April auf den 29. April, 2 Uhr deutsche Zeit. Dort beginnt offiziell der Draft, am ersten Tag obligatorisch die erste Runde. Danach, zweite und dritte Runde, finden dann eine Nacht später statt, vom Freitag, 29. April auf Samstag, den 30. April, deutsche Zeit so um 1 Uhr. Und die restlichen Runden dann direkt Samstagnachmittag nach dem Ausschlafen, quasi dann am 30. April. Austragungsort wird das Stadium sein von Las Vegas, also die Heimstätte der Raiders quasi, um unseren ehemaligen Offensivkoordinator McDaniels und Fullback Jakob Johnson, die da jetzt vertraglich gebunden sind, die da jetzt ihre Brötchen verdienen. Und die Jacksonville Jaguars waren ja mit ihrem Rekord von 3-14 das schwächste Team der letzten Saison und demnach picken sie an Nummer 1. Es gibt in dieser Saison so ein Stück weit eine Besonderheit, und zwar: in den letzten Jahren war es ja immer so gewesen, dass Quarterbacks ja stets und ständig gefragt sind, weil die Quarterback-Position einfach in meinen Augen auch die wichtigste Position ist. Damit steht und fällt so ein Team aus meiner Sicht. Und deshalb sind die Quarterbacks natürlich auch besonders gefragt. In dieser Draft-Klasse sind die Quarterbacks allerdings nicht ganz so stark, sodass teilweise davon ausgegangen werden muss, dass die nicht mal in den Top 10 gehen. Das war, wie gesagt, in den letzten Jahren anders mit Trevor Lawrence oder auch Joe Burrow ein Jahr zuvor. Und wo man aber richtig gute Prospects dieses Jahr abgreifen kann, ist einmal auf der Wide-Receiver-Position und auch in der O-Line. Da ist die, diese Positionsklassen sind richtig tief. Die werden wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen auch nochmal intensiv beleuchten. Und genauso auch auf der Defense mit Cornerbacks und Linebacker. Diese Positionen sind echt super besetzt und auch natürlich die Edge-Rusher. Da haben wir ja auch zwei, die vielleicht sogar an Stelle 1 und 2 gehen könnten. Aber da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal intensiver drauf eingehen. Gucken wir mal nochmal auf die Patriots. Wie ist unsere Vergangenheit so beim Draft, Steals und Reaches? Klär uns mal auf, Nickels.
Ja, generell wird den Patriots ja immer so ein bisschen nachgesagt, zumindest in den letzten Jahren, dass wir eher schwache Drafts hinlegen. Letztes Jahr fand ich unseren Draft richtig gut, gerade mit Christian Barmore, Mac Jones, das waren wirklich super Picks, Ramondre Stevenson und auch die anderen wie Ronnie Perkins, Cameron McCrone, die werden hoffentlich dieses Jahr, beziehungsweise jetzt die kommende Saison, auch ihren Stempel aufdrücken. Natürlich gab es Reaches, wir haben eben gerade von Nikhil Harry gesprochen, wir haben aktuell auch noch Jojon Williams im Roster, welcher jetzt nicht wirklich überzeugt hat. Wir haben damals Cyrus Jones geholt in der ersten Runde von Alabama. Nicht jeder Alabama-Pick haut hin. Ja, das ist halt auch mal eine Ausnahme dann. Und ja, Duke Dawson zum Beispiel, ja, wer kennt den Namen noch, ist auch die Frage. Der wurde vor, ich glaube, 4 Jahren gepickt.
Aber was mir auffällt, dass es alles Defensive Backs sind, ne?
Genau. Und jetzt überspringe ich quasi gerade mal die Steals, weil ich habe mir mal aufgeschrieben, welche undrafted Free Agents wir, geholt haben nach den jeweiligen Drafts, und da springen zum Beispiel heraus Malcolm Butler, JC Jackson und Jonathan Jones, alles Cornerbacks, welche Super Bowls gewonnen haben und auch als Starter mit Malcolm Butler, unserem Super Bowl Hero gegen die Seahawks beim Super Bowl 49 zum Beispiel, oder auch JC Jackson, Mr. Interception, welcher jetzt leider natürlich zu den Chargers gegangen ist. Und Jonathan Jones ist auch ein Spieler, der wichtig für die Rotation ist und hoffentlich auch in der kommenden Saison wieder liefert. Und wen wir da auch aktuell haben als undrafted Free Agent ist Jacoby Myers.
Der ja kürzlich einen Second-Round-Tender bekommen hat.
Genau. Der hat einen Second-Round-Tender bekommen. Und wenn wir ihn jetzt quasi verlieren würden an ein anderes Team, muss dieses Team einen Second-Round-Pick bezahlen. Sehe ich nicht kommen. Aber wäre eine qualitative Wertsteigerung für den Spieler, absolut. Wen wir auch aktuell haben und auch der auch ein Team-Captain ist, ist David Andrews. David Andrews spielt wie ein Pro-Bowler, aber war auch undrafted Free Agent. Genauso wie zum Beispiel auch unser deutscher Fullback Jakob Johnson, ne, der jetzt leider weg ist. Aber gerade für undrafted Free Agents hat Bill Belichick oder haben generell die Patriots ein echt gutes Händchen. Und ein kleiner lustiger Fun-Fact ist da, dass seit 2004 hat es immer mindestens ein undrafted Free Agent auch dann für die Saison ins Roster geschafft. Und das ist die längste Serie aller NFL-Teams.
Ja, aber nicht nur schlechte Entscheidungen gehören dazu. Wir haben auch Tom Brady, Julian Edelman, ganz, ganz spät Runde 6 und 7 geholt, Gronkowski, James White, Joe Tooney, Bentley, Harris, Onvenu. Das waren alles so die letzten Jahre, wo wir da gute Entscheidungen getroffen haben. Wir hoffen auf einen guten Draft. Zum Ausblick für den Podcast, für die nächste Folge, da werden wir in die Analyse reingehen und zwar die Top Prospects, Wide Receiver und Quarterback, die werden wir uns mal angucken. Vielen Dank, dass ihr heute bei der Folge dran geblieben seid. Ich hoffe, wir konnten euch den Draft so ein Stück weit auch näher bringen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Analyse der einzelnen Positionsgruppen. Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Follow da, bewertet den Podcast, helft uns damit, dass die Patriots-Community weiter und weiter wächst und zusammenwächst vor allen Dingen. Und bei dir, lieber Nickels, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die erste Folge Draft.
Ja, gerne. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht heute. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Folgen. Ich habe selbst meine Rankings ja schon angefangen, bin aktuell auch an Quarterback und Wide Receiver. Macht Spaß, gerade auch nochmal die Videos zu gucken, bisschen Tapes anzugucken und ja, man lernt dadurch automatisch was dazu und wird dann wahrscheinlich bestens gewappnet für den Draft sein. Kann ich nur jedem empfehlen, der ein bisschen Zeit hat, macht das auch und umso mehr Spaß macht der Draft am Ende auch.